Inside Schalke, die dritte Halbzeit, wird produziert vom Bierchen bitte, der Podcast, und gesponsert von der Vereinten Volksbank. Und jetzt ab ins Stadion zu Bratwurst und Bier. Viel Spaß mit Inside Schalke, die dritte Halbzeit. Glück auf und herzlich willkommen zum achten Spieltag Inside Schalke, Arminia Bielefeld.
Ja, jetzt sitzen wir hier wieder zu dritt. Willkommen zurück, Kevin. Wieder eine Startaufstellung in unserem Podcast. Enrico dabei, Kevin dabei, ich bin dabei. Also die Standardaufstellung.
Ja, Glück auf, würde ich mal sagen.
Glück auf.
Ja, Glück auf. Ja, sitzen jetzt hier direkt nach Abpfiff, ne? Wir haben gerade das Spiel geguckt gemeinsam.
Ja.
Spiel ist abgepfiffen. Wir sind noch, glaube ich, alle unter Strom. Und jetzt sitzen wir hier.
War das mal wieder ein Kampf, ne? 1-2 gewinnen wir in Bielefeld?
Eigentlich kannst du das Spiel ja ganz einfach beschreiben. Gute 28,5 Minuten haben gereicht.
Ach komm, 30.
28. Nein, aber ist ja so. Du hast gute 28 Minuten, 30 Minuten, Spaß beiseite, 30 Minuten an den Tag gelegt. Das hat für einen Dreier gereicht. Wie ein guter Freund sagen würde, wenn du so Spiele gewinnst, kannst du aufsteigen.
Ich glaube, das war sogar das Zitat von Pascal letzte Woche noch. Wenn du so Spiele ziehst, dann bist du halt auch eine Mannschaft, die aufsteigen kann. Muss man einfach so sagen.
Letztendlich ja. Ne? So, jetzt, wenn wir mal auf diese 30 guten Minuten eigentlich mal Stellung nehmen zu, ja, oder gucken wir uns erstmal die Startaufstellung an, ne? Würde ich erstmal von vornherein mit anfangen. Ne? Natürlich leider Gottes Gummis verletzt. Dafür Ant Viajay reingerückt.
Timo Becker. Timo Becker. Dafür Mercan Ayhan drin.
Ja gut, aber war ja letzte Woche auch schon. Wie auch letzte Woche Gantenbein Vorzug vor Porat erhalten.
Genau.
Habe ich nicht mit gerechnet, weil Porat Präsenz gezeigt hat, wo er reinkam, natürlich das Siegtor gemacht hat. Ne? Daher bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass doch wieder Porat den Vorzug bekommt. Aber da nochmal, da sieht man so ein bisschen dran, ne, dass er einen Plan verfolgt und den Plan halt auch einhält. Ne? Also von daher, drei Veränderungen zur Vorwoche eigentlich, ne? Oder genau. Zwei Veränderungen zur Vorwoche. Gleiches System gespielt, aber, und jetzt die Überleitung, eigentlich von Minute 1 ein enorm gutes Pressing gespielt. Ne?
Ja.
Dann hat uns
das erste Tor war Muslic-Fußball par excellence, Druck gemacht, Ballverlust erzwungen, Torwart unter Druck gesetzt, 1-0 für uns.
Ja, absolut. Du hast ja schon einige Szenen gehabt dieses Jahr, die so gelaufen sind, die dann leider nicht direkt zum Tor geführt haben. Tatsächlich auch über Ant Viajay, wenn man mal ehrlich ist, wenn man da mal zurückdenkt. Der hat schon den einen oder anderen Torwartpass abgefangen mit einem guten, ich weiß nicht, ob es gute Spekulation ist, jetzt zu Weihnachten ein bisschen Spekulatius von Ant Viajay. Oder ob das einfach jetzt nur so aussieht. Ich gebe dir da vollkommen recht, ne? 28, 30 Minuten machst du ein überragendes Spiel. Ähnlich wie letzte Woche gegen Fürth, spielt druckvoll, offensiv, ja. Spielfreude und dann mehr oder weniger aus dem Nichts kippt dieses Spiel mit Großchancen Bielefeld. Und dann muss man halt einfach sagen, du ziehst halt diesen dreckigen Sieg mit nach Hause und du hast halt heute auch wieder gesehen, da schmeißt sich jeder Spieler in die Schüsse rein, da reißt sich jeder irgendwie den Arsch auf. Du hast nicht einen Spieler gesehen, der irgendwie anmerken lassen hat, ich möchte nicht oder diese 2% zu wenig gegeben hat, sondern das war 100%, ob die Spieler reingekommen sind oder von Anfang an gestartet haben. Wichtiger Sieg, meiner Meinung nach, vor allem vor der Länderspielpause. Dreckiges Spiel. Das ist ein Spiel gewesen, wo du wirklich 3 Punkte gewonnen hast. Wirklich gewonnen hast, weil das war für mich all in all ein Unentschieden. Aber
gehe ich nicht mit dem Unentschieden. Da komme ich gleich nochmal drauf zu. Aber mit einem Punkt gebe ich dir natürlich recht. Ich glaube, wenn du solche Spiele gewinnst, die geben dir mehr. Weil wenn du jetzt, sag ich mal, das hat nach ein paar Minuten 2-0 gestanden, dann gehst du da mit 4-0 nach Hause. Ja, wenn du dann weiter so den Fußball spielst,
das,
dann steht,
macht was mit der Mannschaft,
du gewinnst 4-0, fährst nach Hause. Ja, du freust dich, hast einen Schwung, ne? Aber ich glaube, so dieses Geschlossene, was der Pascal gesagt hat, dieses geschlossene Kämpfen dafür, dass du diese scheiß 3 Punkte bei dir behältst, ja. Gantenbein, ne, das muss ich jetzt erwähnen, natürlich, ja. Der Flugkopfball, wie der den aus dem Tor kratzt, ja, da wird der 3 Wochen noch drüber erzählen, ne. Katic in der letzten Minute, wie der den mit dem Oberschenkel abblockt. Schallenberg und Elfausi bei dem Schuss aus der zweiten Reihe, wo die beide von links und rechts reinfliegen. Ne? Solche Dinge halt. Ne? Also wie gesagt, ein geschlossener Teamauftritt mal wieder und das zeichnet uns irgendwo aus. Ne?
Aber müssen auch ehrlich sein, das Ende der ersten Halbzeit und die komplette zweite Halbzeit war das ehrlich gesagt nichts.
Und genau gute Überleitung, und genau das ist nämlich das, warum ich gerade gesagt habe, ich gehe da nicht so ganz mit Pascal mit einem unentschieden Spiel mit. Meiner Meinung nach war Bielefeld deutlich besser über die längere Strecke und mit den größeren Großchancen.
Absolut.
Wenn man sich mal das Spiel anguckt, wir haben ja eigentlich nur 2, 3 Großchancen gehabt. Karaman mit diesem komischen...
Ja, lass es vielleicht 4 gewesen sein.
Vielleicht so, ja.
Aber ich weiß nicht, Pascal ist ja hier unser Statistikmann.
Aber was willst du denn sagen? Also willst du sagen, Bielefeld hätte den Sieg gewonnen dann jetzt, wenn man das Spiel im Groben und Ganzen sieht?
Also verdient wäre es gewesen, würde ich auch sagen.
Richtig. Bist du also der Meinung, dass Bielefeld einen Sieg verdient hätte?
Ja.
Doch. Bist du nicht der Meinung? Jetzt mal die Schalke-Brille ab.
Nee, bin ich nicht der Meinung. Du hast nach 20 Minuten 2-0 geführt. Bielefeld hat viel mehr vom Spiel gehabt, ja, definitiv. Aber am Ende... Die fetten Großchancen, wo du sagst, ui, das war aber jetzt wirklich knapp, oder was weiß ich, Pfostenlatte rettet, Karius hat irgendwie fett pariert, hatten die auch nicht. Ja, du hast viele Schüsse gehabt, wo die Spieler sich dazwischen geworfen haben, aber das war letzte Woche gegen Greuther Fürth genau das gleiche auf unserer Seite. Da haben wir auch gesagt, wir haben jetzt nicht die riesengroße Anzahl an Großchancen gehabt, aber wir hatten 24 Schüsse, wovon halt am Endeffekt da, ne, 20 Schüsse abgeblockt wurden.
Und ich kann mich da jetzt an 3, 4 Aktionen in der ersten Halbzeit noch erinnern, wo Bielefeld gut und gerne ein Tor machen kann. Auch die Aktion, die du gerade beschrieben hast vom Gantenbein. Also.
Deswegen sage ich ja unentschieden Spiel.
Aber ja, ist ja egal. Wir müssen ja nicht der gleichen
natürlich
Meinung
nicht,
sein.
Natürlich,
ja,
klar.
Also, Pascal, du sagst unentschieden Spiel. Wir beide sagen, Bielefeld hat das Spiel gewinnen müssen.
Und am Ende?
Im Endeffekt sagen wir zu dritt eigentlich, ne, dass es ein unverdienter Sieg in dem Sinne ist. Ja. Wobei ich nicht so ganz mit unverdient mitgehe, weil das ist halt Fußball. Ja, du hast eine kämpferische Leistung am Tag gelegt, du hast als Mannschaft einen Auftritt hingelegt. So, von daher hast du den Sieg dann am Ende auch irgendwo verdient. Ja, ob es jetzt glücklich war oder unglücklich war, sei mal dahingestellt. Aber du hast den Sieg im Endeffekt dann doch verdient, weil du als Mannschaft aufgetreten bist.
Du machst 2 Tore, der Gegner macht 1. Damit ist alles gesagt.
Junge, ist das so ein Ding fürs Phrasenschwein? Aber das wäre jetzt nicht ein Euro, das wäre jetzt 280.
Das wäre ein Bausparvertrag. Also, gebe ich dir recht, unverdient würde ich jetzt nicht sagen, weil du halt gemerkt hast, dass die Mannschaft sich den Arsch aufgerissen hat. Und das brauchst du in solchen Momenten. Und jetzt geh mal bitte 1 Jahr zurück. Selbst wenn du da 2-0 geführt hättest, dann kriegst du kurz nach der Halbzeit da 2-1 und du wusstest eigentlich schon, scheiße, wir fahren hier mit 5 Dingern nach Hause. Du hättest dieses Spiel letztes Jahr definitiv mit mindestens 4-2 noch verloren. Mindestens. Wenn da nicht sogar noch mehr gekommen wäre. Trotz 2-0-Führung. Ich sag nur Darmstadt. Aber um mal auf die Statistik zu kommen, die ja sowieso immer so nicht wirklich vielsagend ist, weil das halt auch immer so ein bisschen, ist halt eine Statistik. Und von X-Goals halte ich sowieso nicht allzu viel.
Ja, bin ich auch bei
Aber
dir.
Wenn du dir das anschaust, hat Bielefeld nur einen X-Goals-Wert von 0,7, Schalke von 1,35. Bei 11-11 Torschüssen. Also ja, es sah so aus, dass Bielefeld gegen Ende hin so viel besser war. Aber das war, glaube ich, einfach wirklich so diese... Ich glaube, da ist auch viel Emotion bei uns dabei gewesen, weil du halt schon wieder diesen Puls auf 180 hattest, diese Scheiße, jetzt nimm diesen Scheiß-Dreier mit nach Hause.
Aber die Frage ist, wie wertest du immer Torschüsse? Weißt du, das ist ja auch immer so ein Ding.
Ich kann mich jetzt auch nicht an 11 Stück von uns erinnern, wenn ich ehrlich bin. Also wirklich jetzt, ich glaube, ich kann mich so an 5, 6 erinnern, aber... Das war's dann auch schon, inkludiert die beiden Tore. Aber ja, Statistik lügt nicht.
Ich habe gerade mal geguckt, apropos Statistik. Das ist halt auch schon wieder Wahnsinn, ne? Ron Schallenberg, bin ich ja sowieso ein großer Fan seit ersten Spieltag. Kann ich auch wieder nur jedes Mal erwähnen. Reißt in dem Spiel 12,5 Kilometer ab. Und El Fahusi legt einfach mal einen drauf mit 13,3.
Schon wieder, ey. Der hat wirklich einen Durchschnitt, glaube ich, von 13 Kilometer pro Spiel.
Ja, nicht ganz, aber das kommt hin, ne?
Boah. Das ist stark. Kommen wir mal zu den Spielern, würde ich sagen. Gehen wir mal die Mannschaft so durch.
Ich habe da aber noch mal was anderes, was mir so ein bisschen aufgefallen ist im Spiel. Ich weiß nicht, ob ich da falsch lag oder auch nicht. Das Spiel ist ja, haben wir ja gerade schon gesagt, nach der 3 oder um die 30. Minute rum gekippt.
Ja, nachdem Mirko angerufen hat.
Genau, nachdem
Mirko,
schöne Grüße
dein
dafür.
Bruder angerufen Kein hat. Kein Anruf mehr, bitte.
Aber ich für meine Begriffe, Bielefeld hat ein anderes Spiel gemacht. Bielefeld hat dann eigentlich das gemacht, was wir in den ersten 30 Minuten gemacht haben, nämlich extrem gepresst.
Ja, war auf jeden Fall mehr, das stimmt.
Bielefeld hat gepresst. Wir kamen nicht mehr richtig hinten raus, aber nicht, weil wir direkt am Schwimmen waren, sondern weil die Außenverteidiger bei uns das spielerisch lösen wollten, was ja erstmal kein schlechter Ansatz ist, weil wenn du ein Pressing kannst du ja nur spielerisch lösen, um dann halt einen Konter einzuleiten oder halt einen Angriff einzuleiten. Wir haben aber extrem viele Fehlpässe gehabt um die 30. Minute rum. Und das hat sich dann so bis zum Ende des Spiels durchgezogen, wo wir immer mal wieder welche vereinzelt, mal auf der 6, mal aus der Kette raus, mal die Außenverteidiger,
ja, natürlich,
wo wir sehr viele Fehlpässe hatten. Und dadurch hast du gemerkt, wurde das so ein bisschen unsicher. Und dadurch haben wir uns diese Konter gefangen, die da in der ersten Halbzeit auf uns zugeregnet sind, wo 3, glaube ich, 4 von dem Abseits waren.
Passquote 52%.
Boah, das sagt. Ja. Aber das unterstreicht natürlich das, was du gesagt hast.
Boah, da habe ich sogar gut aufgepasst.
Aufbaufehler, ne? Ballverluste, schlechte Passquote.
Ja, und ich glaube, das war so ein bisschen der Knackpunkt am Spiel. Ne? Wie gesagt, ich glaube, an sich eine okaye Leistung, aber ich glaube, an der Passquote, da hätte man nochmal 10-20% drauflegen sollen, dann wäre das Spiel nicht so gelaufen, wie es jetzt gelaufen ist. Weil genau aus diesen Situationen haben wir jedes Mal uns einen Konter gefangen. Jedes Mal.
Was mich halt so ein bisschen gestört hat an dem Spiel, muss ich sagen, du gehst gegen Ende die letzten Minuten hin und anstatt die Bälle lang nach vorne zu schlagen, schlägst du sie in Seiten aus.
Ja, das war echt.
Oder du hast dann mal den Ball vorne und du hältst ihn nicht. Wenn ich da an 1-2 Aktionen denke, lass mal eine Eckfahne. Der Typ ist gefühlt 2 Meter groß, 1,50 breit. Das ist manchmal einfacher, über den drüber zu springen, als um den rumzulaufen. Und dann schafft er da nicht, den Ball irgendwie 2 Sekunden eine Eckfahne zu behaupten, sondern lässt sich da so ganz einfach düpieren und du hast schon wieder den Ball verloren und stehst schon wieder am eigenen 16er. Also ja, du stehst hinten drinne. Ja, das Spiel wird unruhig. Aber wenn du dann diese Möglichkeiten hast, mal den Ball vielleicht eine Sekunde zu halten, da muss man da auch irgendwie ein bisschen mehr draus machen und das ein bisschen cleverer anstellen.
Haben wir gegen Dresden zum Beispiel, finde ich, richtig, richtig gut gemacht. Da haben wir abgezockt, verteidigt, das Spiel um die Zeit gebracht. War heute nicht ganz so der Fall. Das war echt schon sehr viel Freibad, sehr viel Schwimmen, was wir da hinten mussten. Aber am Ende haben wir gewonnen. Hätte uns, glaube ich, auch, ich kann mich nochmal an den Saisonstart zurückversetzen, hat keiner von uns erwartet, ne, dass wir da jetzt so gut dastehen, dass wir so viele Punkte aus den ersten Spielen und auch auswärts in Bielefeld. Nicht immer einfach.
Das ist ja ein ganz guter Punkt. Du gehst jetzt mit einem Sieg in die Länderspielpause, hast dadurch natürlich dann auch, was Kevin gerade schon mal sagte, durch so einen Arbeitssieg, durch so ein richtig hart verdientes Ding, das schweißt die Mannschaft noch mal mehr zusammen und das ist noch mal eine Nummer geiler, weil dann viel, viel mehr von dir nochmal abfällt, als wenn du so ein Spiel spielst, wo du 4-0 nach Hause gehst, ziehst die Mannschaft ab und ja, okay, hey, herzlichen Glückwunsch, wir fahren jetzt wieder 2 Stunden nach Hause und schönes Wochenende. Jetzt stehst du tatsächlich am Ende des Spieltags vor der Länderspielpause auf Platz 2 mit 18 Punkten. Ja, damit hätte keiner gerechnet, vor allem nach den letzten Jahren. Das ist jetzt gerade so ein Zwiespalt, sag ich mal, für mich. Du stehst da oben. Ich bin immer noch der Meinung, das sind wichtige Punkte, die uns gegen Ende der Saison oder beziehungsweise die uns in der Saison einen sehr ruhigen Saisonverlauf geben. Aber mit jedem Spieltag, wo du da oben stehen bleibst, hast du natürlich auch wieder eine ganz andere Art von Druck, die sich dann irgendwann aufbaut. Geiler Druck, den du dann hast, ne, weil du dann ja oben irgendwo anklopfst. Und Zwiespalt, weil ich halt einfach, ne, irgendwo, klar, du guckst auf die Tabelle, 8. Spieltag ist immer noch nichtssagend, vor allem wenn man guckt, wie eng das da ist, ne? Platz 1 bis ja, Platz 7, ne, sind 4 Punkte Unterschied.
Das wird auch bis zum letzten Spieltag gefühlt so sein.
Was, glaube ich, Schalke einfach noch braucht, um wirklich am Ende des Tages ein Aufstiegskandidat zu sein, sind mehr Tore. Das ist halt das, wo es, glaube ich, am Endeffekt sich entscheidet, wenn Schalke das jetzt noch schafft, den Angriff noch besser in Wallung oder in Gang zu bekommen, dann ist Schalke, wenn die so weitermachen, definitiv eine Mannschaft, mit der zu rechnen ist. Jetzt nicht irgendwie ein Top-Favorit oder so, aber eine Mannschaft, die man auf dem Zettel haben sollte. Aber auf der anderen Seite bin ich einfach glücklich nach den letzten 2 Jahren, dass wir gerade da stehen, wo wir sind. Und ich nehme das einfach dankbar mit, genieße den Moment. Und wenn du am Ende der Saison 6. bist, mit einem ganz gesicherten Kader und dann langsam aufbaust, ey, guess what? Ich will nur nicht irgendwie so einen Punkt fehlen haben, der uns dann zum Aufstieg fehlt. Ich habe keinen Bock auf so einen Herzschlag-Scheiß, das kann ich alles nicht mehr.
Ey, du bist Schalke-Fan. Das wird eh so kommen.
Ja gut, dann lass uns mal ganz kurz durch die Mannschaft gehen. Einfach mal gucken, wie das alles so abgelaufen ist. Was haben wir gespielt? Natürlich wieder Silla vorne an, via Jay Karaman. Die 3 haben da vorne so ein bisschen rumgewirbelt. Anvia Jay, habe ich ja gerade schon mal gesagt, der ist irgendwie prädestiniert dafür, diese Fehlpässe irgendwie abzufangen. Diesmal hat es sehr gut geklappt mit einem Gegentor. Weiß ich nicht, die ersten 30 Minuten sahen halt so gut aus. Ne? Man hat irgendwie auch gemerkt, bei Silla, der will unbedingt sein Tor machen, hatte ja auch den einen Schuss da aus der Distanz und sowas noch. Aber ich glaube, der Junge macht sich einfach sehr viel Druck selbst und das tut dem, glaube ich, nicht so gut. Und ansonsten ist von der Offensive halt dadurch, dass du ab der 30. Minute ja eigentlich nur noch am eigenen 16er stand, ist nicht mehr wirklich viel los gewesen, ne?
Ja, weil der Thema ist halt, ja, Silla sollte langsam mal treffen, ne, um da so ein bisschen Selbstbewusstsein oben drauf zu packen. Ich glaube aber, das hattest du, glaube ich, auch mitten im Spiel gesagt, solange wir Tore machen, und da ist egal wer, Hauptsache wir machen die Tore,
ja, im Endeffekt, scheißegal, natürlich.
Ist halt wichtig. Wenn du natürlich, und das ist immer so die Sache, wenn du natürlich einen vorne drin hast, der schon bei jetzt, beim, was ist der 8. Spieltag, bei, sagen wir mal, 10, 11 Toren stehen würde, dann kannst du ja um den rum das ganze Spiel anders aufbauen. Weil was passiert dann? Dann stellt der Gegner sich genau auf deinen Top-Stürmer ein, wie wir letzte Woche auf Futkoi, der übrigens heute auch wieder getroffen hat gegen Hannover. Dann stellst du ja deinen Spieler drauf ein. Heißt, du kriegst ja ganz andere Freiheiten in deinem anderen Angriffsspiel. Ne? Was aber im Umkehrschluss ist, wenn alle treffen, ja, ob es ein Verteidiger, ein Sechser, ein Stürmer ist, bist du unberechenbarer. Ne? Heißt, dein Spiel ist irgendwo nicht so absehbar. Was ich mir natürlich trotzdem wünschen würde, ist, dass wir wirklich wieder einen Stürmer da vorne drin hätten, der jetzt auch mal wieder eine zweistellige, und zwar hohe zweistellige Saison hinlegt. Ne?
Ich muss sagen, Silla tut mir ein Stück weit leid. Nach dem ganzen Transfergedöns da im Sommer, geht er nicht. Passiert jetzt das, was wir uns alle nicht erhofft haben? Er trifft nicht. Und ich glaube, dass da sehr, sehr viel im Kopf bei ihm passiert und dass die Flaute auch ein Stück weit im Kopf dafür verantwortlich ist. Wir müssen jetzt einfach hoffen, dass der Knoten bald platzt. Aber ich hätte da noch eine Frage an euch beide. Anvia hat Jay heute getroffen. Ich denke mal, ein Tor ist eine Empfehlung für jeden Spieler. Wie würdet ihr jetzt verweilen mit Gummis? Ich denke mal, Karaman ist gesetzt, Silla ebenfalls. Lässt du Anvia hat Jay wieder spielen?
Ich glaube, das hängt von den nächsten 2 Wochen im Training ab. Da wird sich so viel tun. Da wird dann noch der Matchplan gegen Hannover sich herausstellen. Und dann wirst du halt gucken, welcher Spieler passt für deinen Matchplan gegen Hannover besser. Und dann wird sich halt zeigen, ob es ein Anvia Jay oder ein Gomez ist. Und ich denke, die Frage ist ja auch, ist Gomez überhaupt wieder fit? Wie viel kann der trainieren? Der fällt doch 1 bis 3 Wochen aus,
ja,
oder so.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Ja, ich gehe jetzt von Hannover aus. 2 Wochen.
Ja gut,
kann
aber,
viel passieren.
Aber dann hat er ja 3 Wochen nicht trainiert.
Genau,
ne?
Das ist ja das Thema. Das kommt auf das Trainingspensum an. Ne? Da komme ich gleich auch nochmal drauf mit, da haben wir ja im Spiel drüber diskutiert, warum der jetzt Sanchez auf links einwechselt. Das ist eine ähnliche Sache. Aber lass uns da gleich mal drauf. Lass uns mal dein Thema zu Ende führen. Das ist halt die Frage, wann Gomez wieder zurückkommt. Ne? Und wie tritt Hannover auf? Und das hatte Muslic ja in der Pressekonferenz zum Beispiel ganz klar gesagt. Da kam ja auch jedes Mal die Fragen, ja, wer kommt denn für Gomez rein? Wer kommt denn für Timo Becker rein? So, dann hat er ja ganz einfach darauf geantwortet, also Emre Can oder Sanchez. Da hat er ganz klar darauf geantwortet, kommt auf den Gegner drauf an. Und ich glaube, so kannst du solche Personalien am besten betrachten, weil jeder Gegner irgendwo anders agiert, ne? Wenn du wieder einen Gegner hast, den du anpressen kannst, das hat Pascal ja gut analysiert mit Anvia Jay, das liegt dem ja offensichtlich, ne, das hat man ja auch in den ersten Spielen gesehen, rein damit. Ne?
Ich glaube, abschließend zur Offensive, das ist nämlich das, was, ja, du hast, glaube ich, unterbewusst genau das gesagt, was ich meinte. Wir haben im Spiel drüber gesprochen, genau, ich hatte ja gesagt, im Endeffekt ist ja scheißegal, wer das Tor macht. Und das ist das, was ich meine mit den, du brauchst mehr Tore, wenn du aufsteigen willst. Ich glaube, wenn du aufsteigen willst, brauchst du eine Mannschaft, die auf der einen Seite unberechenbar ist, wo jeder treffen kann. Ob das mal ein Katic ist nach einer Ecke, ein Becker oder ein Kurucay. Ob das mal ein Porat oder sonst wer ist. Aber du brauchst, glaube ich, auch vorne irgendwo einen Stürmer, der dir, sag ich mal, deine 15 plus Tore garantiert. Und wenn du das beides hast, dann steigst du, glaube ich, auch auf. Ja. Wenn ich jetzt zurückdenke an die Saison, guck mal, Terodde 30 Tore, Bülti irgendwie 15 oder sowas. Dann hast du noch einen Ojan gehabt und einen Salazar und was weiß ich nicht was. Also du warst ja auch da wieder. Du hast vorne diesen Stürmer gehabt, der hat dir hohe zweistellige Tore geschossen. Plus du warst so unberechenbar, weil du noch so viele Spieler hattest, die für Tore gut waren. Und wenn du das hast, wenn wir es schaffen, unseren Sturm ins Rollen zu kriegen, plus diese Unberechenbarkeit, dann wird's, glaube ich, echt interessant diese Saison.
Definitiv, geh ich mit. Und auf das Thema jetzt gerade nochmal zurückzukommen, ne? Jetzt haben wir einen Sturm gesprochen, der Wechsel, Sanchez als Linksverteidiger, also als linker Schienenspieler, für Vitali Becker. Vitali Becker musste runter, weil er gelb hatte und der die Nummer 14 oder Nummer 1 mit kaputter 4 auf dem Rücken, der hat den ja gut bearbeitet, da muss man ja tatsächlich mal so sagen. So, war gelb. So, da haben wir uns ja gefragt, warum bringst du jetzt einen Innenverteidiger als Außenverteidiger? Aber das ist ja genau der Punkt. Du hast einen Doncor da draußen sitzen, aber ich glaube ganz einfach, da ist nicht die Trainingspraxis entscheidend in dem Falle, weil soweit ich weiß, hat er ja jetzt die ganzen Wochen mittrainiert. Da ist aber die Spielpraxis dann im Endeffekt entscheidend, weil wann hat er sein letztes Spiel gemacht?
Natürlich, hast du recht, aber wenn du da einen linken Schienenspieler draußen sitzen hast.
Na, klar.
Was ich mir auch vorstellen kann, wenn ich drüber nachdenke, ich kann mir auch vorstellen, dass er Sanchez dem Doncor vorgezogen wurde, weil Muslic wusste, wir stehen jetzt die letzten, keine Ahnung, wann kam er rein?
Ich glaube 10 Minuten, 15 Minuten hat er gespielt.
Der kam in der 80. rein, hat dann mit Nachspielzeit noch fast 20 Minuten gespielt. Und ich glaube, Muslic wusste, wir werden die letzten 15, 20 Minuten nur hinten drinne stehen. Und ich kann mir vorstellen, dass er sich gesagt hat, ich will lieber einen echten Verteidiger, der nur für die Defensive ist, anstatt einen Schienenspieler, der defensiv vielleicht ein paar Fehler macht, dafür aber offensiv stärker ist, weil der wusste, offensiv kommt nichts mehr. Ich glaube, das ist der Grund gewesen, warum Sanchez reinkam, um wirklich einen festen Verteidiger zu haben und nicht diesen Hybrid. Klar. Ich glaube, das ist der Grund, warum am Ende Sanchez reinkam.
Kann man so verteidigen, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann man so argumentieren, wir brauchen einen zusätzlichen Innenverteidiger, der halt das Ding hinten dicht macht, aber ist schon... Hat Doncor wieder nicht gespielt, also...
Er wird auch nächste Woche nicht spielen.
Ja, aber dann fragt man sich halt, warum hat man den nicht abgegeben?
Ja, weil
vielleicht ging es nicht, kann auch sein.
Ja, aber das Thema ist ja, guck mal, dann hast du, der muss sich ja nur verletzen, Vitali Becker.
Ja.
Und nochmal, der ist...
Dann spielt er Porat.
Der ist auch so, ja, aber der ist halt auch eigentlich ein geschulter Rechtsverteidiger, weißt du, das ist halt immer... Ne, natürlich, wenn du sagst, ey, der kann rechts spielen, dann kann er auch links spielen, ne? Aber du hast ja überall deine Stärken irgendwo, ne? Selbst in der Innenverteidigung, ne? Kurucay fühlt sich lieber auf der linken Innenverteidigerposition wohl als auf der rechten, ne? So, und du brauchst ja ein Backup, ne?
Klar.
So, und Doncor ist ein guter Spieler, und wenn du so einen als Backup hast und du weißt, hey, wenn der sich verletzt, wenn der nicht kann, wenn irgendwas auch immer ist, da habe ich einen, der jetzt kein Fallobst ist, wie Henning Matriciani zum Beispiel. Leider,
muss ich das sagen. Ja, ich wollte gerade sagen, das aus deinem Mund zu hören, wow.
Leider muss ich das so sagen. Dann weißt du aber, hey, da ist jemand, auf den kann ich bauen.
Ja, bin mal gespannt jetzt hier gegen Bohemians nächste Woche, das Testspiel. Ich denke mal, Doncor wird Einsatzzeit bekommen.
Ich denke, nächste Woche werden sowieso die Spieler spielen, die jetzt wenig gespielt haben. Also ich denke mal, so ein Bachmann, der jetzt reinkam, wird spielen, Lassme, ein Porat.
Mauro.
Dann wirst du einen Salazar haben, du wirst einen Matriciani haben, Hekeren wird spielen, du hast einen Doncor, der spielen wird. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Younes da wieder spielt, der saß ja heute auch wieder auf der Bank. Aber gehen wir mal auf die andere Seite. Vitali Becker, ja, ausgewechselt, fand ich heute tatsächlich gar nicht so stark, aber ich glaube, das lag auch einfach daran, dass er diese Offensivakzente einfach gar nicht setzen konnte, die er sonst immer setzt. Gantenbein auf der anderen Seite, du hast es gerade schon mal angesprochen, diese eine Rettungsaktion, also wirklich legendär, ne? Klar, jetzt können die Leute wieder anfangen und dem eine Statue bauen, wie sie das dem Matriciani gemaut haben, nach dem Derby.
Ja, ich würde das sofort machen. Derby Höger, ja, Matriciani mit der Monstergrätsche und Gantenbein mit dem Adlerflug.
Also dein nächstes Trikot.
Richtig.
Ja.
Ja, aber offensiv kam ja von Gantenbein auch nichts, wenn man mal ehrlich ist.
Ja, aber das ist ja, das Spiel.
Nein, auf Becker bezogen, ja. Weil Pascal sagte ja, Becker war nicht so stark wie sonst.
Das Spiel kam über den Kampf. Eigentlich kannst du das Ding, ne?
Exakt, ja.
Doppelschlag, aber defensiv gute Leistung. Fertig.
Ja.
Richtig.
Ja, dann wie gesagt, ne? Schallenberg und Elfausi wieder Kilometer gemacht ohne Ende, sich in die Schüsse geschmissen, überall reingehauen. Das ist ja das, was ich auch letzte Woche gesagt habe zum Elfausi. Ich finde das so geil, dass du halt so einen Spieler hast, der genau weiß, wann er wirklich Gras fressen muss, aber trotzdem auch irgendwo mit dem Ball was anfangen kann. Und das ist halt, ja, jetzt kannst du wieder, kriegst du wieder steife Nippel, wenn ich sag, so ein Salazar-Verschnitt.
Boah.
Ich muss sagen, Elfausi finde ich stärker als Salazar.
Zwei völlig andere Spieler.
Ja, aber gibt dir mehr vom Spiel. Salazar war ja nicht mal so ein unangefochtener Stammspieler, war so ein kreativer Geist, den wir hatten.
Der war nur kein unangefochtener Stammspieler, weil er faul in der Rückwärtsbewegung war. Der war aber deutlich offensiv stärker als ein Elfausi.
Hat aber auch andere Positionen gespielt, ne?
Das muss man natürlich auch sagen, klar.
Die kannst du nicht vergleichen, ja. Da sind zwei verschiedene
Spieler. Aber ich finde, ein Elfausi ist wertvoller für die Mannschaft als ein Salazar.
Für die Mannschaft, ja, aber da war auch ein Fabian Ernst wertvoller.
Ich glaube, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, das ist schwer zu sagen, weil wir über andere Zeiten reden. Ne? Klar, du hast einen Salazar gehabt in der Aufstiegssaison, wo du oben standest. Und auf der anderen Seite dann in der ersten Liga halt gut, Klasse fast gehalten in dem Jahr. Waren ja 2 Punkte, die nur gefehlt haben. Aber nichtsdestotrotz ist es halt, ja, wie du sagst, ein ganz anderer Spielertyp. Der war ja wirklich so ein mehr oder weniger aggressiver Zehner, der halt wirklich über Tempo und Abschlüsse und sowas gekommen ist. Und Elfahusi ist ja mehr so dieser Achtertyp, der halt wirklich Box-to-Box spielt. Was jetzt am Endeffekt, also für uns aktuell, ja, wäre ein Salazar absolut fehl am Platze. Da ist ein Elfahusi wichtiger. Aber zur damaligen Zeit hättest du, glaube ich, auch so ein Elfahusi gar nicht gebraucht. Also ist halt immer spielsystemabhängig, ne, wenn wir da mal, glaube ich, einen Abschluss machen.
Genau. Also abschließend, ne, sind wir uns alle einig, die 3 Punkte hätten es heute eigentlich nicht sein dürfen. Ja? In deinem Falle ein Einer oder in unserem Falle eigentlich eher.
Ja, muss man ehrlich sein.
Zwischen 0 und 1, aber nichtsdestotrotz bombendefensive Leistung.
Wie würdet ihr denn noch die Innenverteidiger sehen? Das würde mich auch mal interessieren. Haben wir auch vergessen, der Pascal? Waren jetzt die 6er haben wir durch, die Außenverteidiger, jetzt fehlen noch die 3 Brocken hinten drin.
Haben, glaube ich, auch wieder ein sehr solides, gutes Spiel gemacht. Das ist, ne, wenn du am Ende des Tages dieses Spiel ziehst und die 3 Punkte nimmst, dann hat die ganze Mannschaft irgendwo ihren Erfolg dabei und das ist natürlich dann in so einem engen Spiel, wo du halt mit 30% Ballbesitz da stehst.
30 hatten wir?
30%, ja. Das ist schon eine Leistung der Innenverteidigung, dann da halt auch wirklich den Laden, ne, dann am Ende des Tages dicht zu halten. Also ein Katic hat sich ja auch da am Ende nochmal in den Schuss reingeworfen. Ja. Auch ein Kurucay wieder sehr stark kämpferisch.
Tor gemacht.
Eihahn gut gespielt, dafür, dass er halt jetzt erst sein 2. Spiel macht. Also wie der Rest der Mannschaft, wie der Kevin gerade sagte, kämpferisch absolut starke Leistung. Karius meiner Meinung nach halt auch wieder die ein oder andere sehr gute Aktion gehabt, wo du halt einfach auch wieder merkst, der Stürmer von Bielefeld läuft auf den Torwart zu und es ist ja gar nicht so gewesen, dass der Ball reingegangen wäre, selbst ob es abseits war oder nicht. Die haben ja teilweise den Ball immer wieder daneben geschossen und ich glaube, diese Ausstrahlung auf den Karius zuzulaufen, vor allem in seiner Form, die der aktuell hat, ich glaube, das lässt die Leute halt nachdenken und dann...
Aber eins müssen die lernen. Die Bälle zu klären. Ist ja,
boah. Ja, die waren.
War Kraut und Rüben. Da war alles bei. Außer der eine Ball vom Porat war gut, wo der den die Linie lang schlägt. Aber ja,
das war's aber.
Also der Rest war Kraut und
Rüben. Aber was ich mir schwer jetzt, oder was ich schwer finde, den Spieler des Spiels. Wen willst du da nehmen?
Wie ist der von Bielefeld? Gorowski?
Joel Gorowski.
Meinst du, der sich da kurz schlafen gelegt hat?
Junge. Den habe ich gefressen. Für mich Spieler des Spiels.
Ja, das ist eine schwere Entscheidung in dem Fall.
Karius, Schallenberg, einer von den beiden. Oder einer der Innenverteidiger.
Pascal?
Also Kurucay oder Katic. Ich überleg's mir noch.
Ich glaube einfach aufgrund der Tatsache, dass du den Laden dicht gehalten hast und dadurch, dass er halt das Tor gemacht hat, Kurucay für mich, weil dieses Tor halt unfassbar wichtig war, hat auch wieder eine gute Leistung gebracht und dementsprechend Kurucay oder Schallenberg würde ich sagen, das ist so...
Ich würde mich auch bei Kurucay anschließen. Tor gemacht, das Ding hinten dicht gehalten. Wieder mal ein gutes Spiel von ihm, so wie letzte Woche schon. Also
jetzt dürfen wir einen Abschluss finden, Enrico, mit dem Spiel? Oder willst du nochmal die Ersatzbank nochmal durchgehen?
Nee, da war ja nicht viel, was von der Bank kam, was also, besonders war.
Genau, nächste Woche Länderspielpause, Testspiel. Eigentlich wollte ich euch da die Frage stellen, ja, wie willst du so ein Testspiel angehen? Aber das haben wir ja eigentlich auch schon beantwortet. Die Frage hätte ich mir auch selber beantworten können.
Das wird halt 2. Garnitur sein, die da ran darf.
Ich wollte da 5 Minuten vom Podcast rausholen, weißt du?
Hat nicht geklappt.
Richtig, weil ihr wieder vorgegriffen habt. Nee, also ich glaube, für einige Schalke-Fans, die da hinfahren, eine ganz coole Reise, ne?
Mirko hatte mich gestern angesprochen, er meinte 2000 Fans von Schalke sind da, ne? Stadion fast 4000 Leute, 2000 Schalker.
Ich wollte gerade sagen, da passen jetzt auch nicht allzu viele rein.
Wann habe ich nochmal gesagt, Schottland oder Irland, ne?
Schottland oder England.
Nee, genau, also ne, nochmal so ein internationales Feeling deiner Länderspielpause mitnehmen, ne? Also ich glaube, ein ganz cooles Spiel einfach, ne? Vielleicht kann Muslic da nochmal die eine oder andere Personalie testen, vielleicht dem einen oder anderen nochmal ein Stück weit mehr Spielpraxis geben.
Vielleicht kommt doch einer aus der A-Jugend oder U23 mit, ne? Weiß man ja auch nicht, wo man da nochmal gucken kann, was da so ist. Da war ja in den Testspielen auch in der letzten Länderspielpause, glaube ich, so gewesen, wo sehr viele Spieler dabei waren, die du so gar nicht kanntest.
Vielleicht auch wieder die Verletzten, ne? Ob das ein Remmert ist oder so.
Ja, Remmert war ja sowieso, das hat er ja angesprochen gehabt, ne, der sollte ja gegen Greuther Fürth eigentlich schon wieder irgendwo so mehr oder weniger dabei sein. Jetzt war der gegen Bielefeld wieder nicht dabei. Ich denke mal, die werden sich gesagt haben, lass uns die Länderspielpause abwarten, da wird er sein Spiel kriegen. Stimmt, den habe ich auch gar nicht am Schirm gehabt. Ein Remmert, ein Heulund ist ja auch noch irgendwo.
Dann haben wir noch den Zeit.
Im Medikus unterwegs.
Tchibara.
Ah jo.
Wartet ab, da kommt noch was.
Also von daher schauen wir mal. Ne? Ja, eigentlich so newsmäßig war die Woche irgendwie gar nichts. Ich gehe auch davon aus, dass die nächste Woche sehr mau wird.
Ja, was die Zeitungen werden halt ein bisschen Unruhe reinbringen wollen, so wie sie es halt die letzten Wochen versuchen. Ne?
Pass mal auf, was da wieder kommt. Da kommt, was kommt dann? Bestimmt wieder Younes zweimal auf der Bank, nicht eingewechselt.
Dann Silla. Chancentod irgendwas.
Silla-Flaute.
Ja. Dann wird kommen, wofür Gomez gekauft, wenn Antwia Jay trifft.
Richtig.
Das kommt auch noch.
Aber ich glaube, das wird echt.
Das wird eine Mauerwoche. Aber wie gesagt, ich bin glücklich darüber. Ja, besser Ruhe als keine Ruhe. So.
Ein tolles Sprichwort.
Besser Ruhe als keine Ruhe.
In zwei Wochen fahren wir dann nach Hannover, ne?
Ich glaube, genau, da können wir auch mal einen Blick drauf werfen.
Boah, das ist mein Lieblingslied. Hannover fällt. Kennt ihr das?
Ne.
Das wird immer gesungen, weil dann sind ja wieder Hannover Stadion, die, wie heißt die da? HDI Arena?
Da wirst du bestimmt auch wieder mit 20.000 auflaufen. Ne? Du bist ja jedes Mal da quasi mit einem halben Stadion Schalke.
Ja. Ja. Schön da unten die. Wir waren da auch mal, Pascal, ne?
Ja, wir waren auch mal gewesen.
Die ganze linke Seite.
Ja, gut, vom Fernseher aus die linke, ne?
Ja. Ja. Ja, nee, von der Haupttribüne ist das die linke.
Ja, vom Martin aus.
Richtig.
Ist der eigentlich nur in Hannover, Martin Kind?
Ja. Yeah.
Der ist ja auch schon 1000
Jahre alt. Ist immer noch der Geldgeber da.
Die Plakate, die sind bestimmt schon retro. 50 plus 1. Wie war das nochmal?
Ja, ein Kind wollte das ja weghaben.
Genau.
Menschenskind.
Also nach Hannover wieder mit voller Brigade aus Schalke. Fast Spitzenspiel gewesen. Ne?
Die also, spielen heute 2-2 gegen Fürth. Ne?
Genau, also ist auch jetzt ein Spitzenspiel. Wie gesagt, wir haben ja 7 Mannschaften, die fast punktgleich sind. Aber die haben, glaube ich, zweimal geführt.
Gegen Fürth?
Gegen Fürth.
Ja, die haben zweimal geführt, zweimal die Führung aus der Hand gegeben.
Ihr dürft halt auch nicht vergessen, wie stark Hannover in die Saison gestartet ist.
Definitiv.
Ich glaube, die ersten 5 Spiele, allesamt gewonnen.
Alle gewonnen. Wir haben ja, aber da haben wir ja auch gesagt, glaube ich, am Anfang bei einer Sache lagen wir völlig daneben. Ich glaube, wir haben alle drei gesagt, Elversberg spielt keine Rolle dieses Jahr.
Zu viel Trainer weg, Spieler weg, aber...
Die spielen eine große Rolle.
Ich habe euch gesagt, Bochum kann kein Offensivfußball spielen.
Aber du hast auch gesagt, dass Bochum einer deiner Aufstiegskandidaten ist.
Nein, ich habe gesagt, Bochum wird mit dem Aufstieg nichts zu tun haben. Können wir nochmal die erste Folge
an. Ja, müssen wir uns nochmal...
Liebe Hörer, das höre ich mir nochmal an und das bringen wir dann nächste Woche ein.
Ich habe gesagt, Bochum wird nichts mit dem Aufstieg zu tun haben.
Aber egal. Also, Gegner konzentrieren. Hannover, heute 2-2 gespielt, gegen Greuther Fürth.
Boah, das wird...
Es wird ein geiles Spiel.
Ja.
9, wie viele Punkte haben wir, Pascal? 18?
18 Hannover? Zu Hannover 17, beide plus 5 Tore.
Jetzt überleg dir mal, wenn du jetzt, sag ich mal ganz einfach mal, wenn du das Spiel gewinnst.
Rein hypothetisch.
Und dann die nächsten Spiele.
Die nächsten 15 auch noch.
Dann bist du aber schon wieder 4 Punkte von jemanden wie Hannover weg, die extrem gut in die Saison gestartet sind. Für mich immer noch mit einer der besten Mannschaften in der Liga.
Definitiv.
Ich habe mir zwar den Kader angeguckt, davon kannte ich keinen vor der Saison. Also die haben da einen kompletten Umbruch hingelegt.
Da ist halt das Problem an der zweiten Liga, ne?
Ja, wobei, Hannover, guck dir mal den Kader letztes Jahr an. Halstenberg war noch
Trisoldi.
Da. Trisoldi.
Ja, Halstenberg hat seine letzten Runden da gedreht.
Ja, aber nichtsdestotrotz.
Zieler ist, glaube ich, auch nach Köln gewechselt, ne?
Mhm.
So, du hast, ne, die haben Adalas irgendwo gehabt mit gestandenen, ne, Spielern, so diese... Wie sagt man immer?
Ja, aber die haben auch, ich glaube, 18 neue geholt, 18, 19 neue.
Die haben auf jeden Fall Geld in die Hand genommen, ja.
Die haben, ne, also du siehst, da bewegt sich was, eine starke Mannschaft. So, jetzt, die Sache ist, tut die Länderspielpause diesem Spiel jetzt gut oder nicht?
Ja, hast du so einen Schwung gerade? Die Frage ist, kannst du den mitnehmen nach Hannover?
Ich glaube, uns tut die Länderspielpause richtig gut, weil du bist nicht mit einem Spiel wie gegen Fürth in die Pause gegangen, wo du gerade so ein richtig geiles Spiel abgeliefert hast und Flow hast, sondern du bist mit einem erstmal durchatmen, 3 Punkte vom Bielefeld mitgenommen, die du wirklich, wirklich, wirklich glücklich mitgenommen hast über eine richtig gute kämpferische Leistung. Wäre das nach dem Fürth-Spiel gewesen, hätte ich gesagt, tut uns nicht gut, weil wir ein geiles Spiel abgeliefert haben, richtig im Flow sind. Jetzt nach dem Bielefeld-Spiel sage ich, die Länderspielpause kommt gerade genau richtig. Du kannst es genießen, wo du gerade stehst. Du kannst nochmal Kräfte sammeln und kannst das neue Spiel oder das Spiel gegen Hannover dann nochmal ganz anders angehen. Hast nochmal ein bisschen mehr Zeit für die Analyse. Hast ein bisschen mehr Zeit, dich darauf vorzubereiten, dass du halt nicht wieder dieses, boah, ich stehe jetzt, keine Ahnung, 70 Minuten im eigenen 16er-Spiel hast, sondern auch wirklich dann selber mal wieder ein bisschen ins Spiel gehen kannst.
Ja, die Frage ist halt auch, was erwartet uns in Hannover, ne? Christian Titz, glaube ich, mit einer der besten Trainer der zweiten Liga. Ich glaube, das wird super interessant. Wir sind wieder mit unserem typischen Spiel da vor Ort, Pressing, eher dieses Physische, und Hannover hat ja eher den spielerischen Ansatz. Also ich glaube, der Gegner könnte uns liegen, sage ich euch ganz ehrlich.
Ist halt schwierig, wenn man sich die ersten 30 Minuten Bielefeld anguckt, das Spiel gegen Fürth anguckt, wo wir ja die spielerisch gute Mannschaft waren, ne? Und ich denke, wir werden auch wieder gut vorbereitet mit einem guten Matchplan da reingehen. Ich denke auch, was Kevin gerade sagte, ne, du hast dann mal hier wieder eine Mannschaft, die 4 Punkte hinter dir ist. Es werden auch Tage kommen oder Wochen kommen, wo du wahrscheinlich auch mal 2-mal hintereinander verlierst. Wo du vielleicht auch mal 2-mal verlierst und Unentschieden rausholst. Oder. Das ist so eng. Du hast dieses Jahr, und das ist das Krasse, du hast dieses Jahr keine Mannschaft, die sich auch über den Kader so rauskristallisiert, wo du sagst, boah, das ist geisteskrank, definitiv ein Aufsteiger. Die zweite Liga ist so eng. Letztes Jahr hattest du Köln, die hatten einen quasi, die sind quasi mit ihrem Erstligakader in die zweite Liga gegangen, sind wieder aufgestiegen. Hamburg hatte einen deutlich stärkeren Kader als die anderen. Und dieses Jahr hast du keine Mannschaft, die sich so rauskristallisiert vom Kader her, wo du sagst, boah, das ist aber definitiv ein Aufstiegskandidat. Und das macht es so spannend. Und deswegen ist es, glaube ich, auch gar nicht so schlimm, wenn du dann mal 1-2 Spiele verlierst. Guck mal, die Hertha ist absolut scheiße in die Liga gestartet. Gut, die sind jetzt 8er mit 11 Punkten. Das ist natürlich jetzt auch noch weit bis nach oben. Aber auch die sind schon wieder mit so ein bisschen Tuchfühlung nach oben, ne?
Ja, oder auch Lautern. Ist auch so eine Mannschaft, die auch wieder da oben mitmischen kann.
Deshalb, also ich finde immer speziell solche Spiele in der zweiten Liga relativ schwer zu analysieren, ne? Weil wenn du dir mal so die letzten Ergebnisse von Hannover anguckst, vor allem immer, wenn die geführt haben, haben die immer eingekriegt. Das war bei Dresden so, das war heute wieder so. Jedes Mal, also ne, die haben geführt, direkt einen wieder gekriegt. Wieder geführt, wieder eingekriegt. Die haben auch ein Torverhältnis von 15 zu 10. Bei denen ist es aber auch so, habe ich mir auch vorher angeguckt, dass die auch so ein bisschen diese Tormaschinen gestreut haben. Das ist der eine, der, wie heißt der Stürmer? Müsste ich jetzt gleich nochmal nachgucken. Der hat, glaube ich, 4 Tore. Dann hat der Mittelfeldspieler 3 und der andere Mittelfeldspieler 3. Ne? Heißt, du siehst, das ist so ein bisschen aufgeteilt. Ähnlich wie bei uns. Ne? Also die haben halt mehr Tore geschossen, haben aber auch 5 mehr kassiert. Also irgendwo, finde ich immer, sind solche Spiele zu diesen, vor allem zu dem Anfang der Saison, relativ schwer zu analysieren, weil die Mannschaften alle
unberechenbar,
gleich stark sind und unberechenbar.
Ich glaube, die zweite Liga wird dieses Jahr allgemein schwer zu analysieren sein. Auch Magdeburg, wenn du das anguckst, die stehen da unten drinne, spielen teilweise so einen guten Ball. Bochum hat bei uns eigentlich auch ein gutes Spiel abgeliefert. Die stehen da unten mit 3 Punkten. Ne, das ist halt.
Jeder kann jeden schlagen, ist richtig, ja.
Dieses Jahr ist die zweite Liga, ich würde nicht sagen qualitativ geisteskrank gut, weil die Mannschaften haben in dem Sinne, wenn man sich dann mal irgendwie unter der Woche Champions League anguckt oder so, hast du das Gefühl, die haben mit Fußball nichts am Helm. Das ist halt schon wieder ein Unterschied wie Tag und Nacht, ne? Aber auf der anderen Seite ist die Qualität, die du halt in dieser Liga hast, so eng beieinander, dass halt wirklich jeder jeden schlagen kann. Und du fährst nicht mal eben jetzt nach Bochum hin und sagst, die wisch ich weg. Du fährst auch nicht nach Magdeburg und sagst, die knall ich weg. Guck dir Fürth an, die haben auch die ersten Spiele alle verloren. Jetzt haben die auch 10 Punkte mittlerweile. Berlin, am Anfang absolut scheiße gewesen. Jetzt gestern auch einen kämpferischen Sieg gegen Münster geholt. Also die Liga ist so eng beieinander, dass ich glaube, selbst wenn du mal 2 Spiele verlierst, du das so noch rausholen kannst. Und das bis zum letzten Spieltag super eng sein wird, weil sich da keiner rauskristallisiert, der da irgendwie ja so deutlich stärker ist als alle anderen.
Aber was ich, glaube ich, abschließend von mir nochmal, du hast es ja richtig erkannt, Enrico, Hannover, eine spielstarke Mannschaft. Ich glaube, wir können uns darauf ganz gut einstellen, weil das ist uns bisher in den letzten Spielen immer gelungen. Ich glaube, Muslic findet da immer, und da nochmal auch seine Pressekonferenz Antwort zu unterstreichen, ne? Es kommt auf den Gegner an. Ich glaube, was der sehr gut kann, ist die Balance, wo wir uns noch, glaube ich, am 3. Spieltag aufgeregt haben, ja, warum pressen wir denn nicht wie die ersten beiden oder warum pressen wir nicht wie den 1. Spieltag? Ich glaube, das ist alles bewusst so gesteuert, ne? Weil Hannover wieder spielstark, ne? So, darauf kannst du dich wieder anders einstellen als vielleicht auf eine Mannschaft, die nicht so extrem spielstark ist, ne? Wo wir das Spiel machen müssen, ne? Wie gegen Greuther Fürth zum Beispiel. So, wie stellst du dich dann auf Hannover ein, ist die Frage, wenn die so spielstark sind und du ein hohes Pressing ausübst, läufst du die Gefahr, dass die dich halt dann, ja, gut, da kann ich jetzt auch wieder 5 Euro da ins Phrasenschwein reinwerfen, ausspielen, ja?
Und, ja, klar.
Ne, eiskalt erwischen, weil du so hoch stehst, ne? Es kann aber auch dir wieder gut zu Gesicht stehen, wie du heute gesehen hast. Presst die hoch an. Was ist das für zu Fehlern? Ne? Wie Bielefeld gegen uns gemacht hat, hat zu Fehlern geführt. Dadurch hat Bielefeld sich Chancen erarbeitet. Ne?
Auch also Magdeburg ist ja das Gleiche gewesen. Auch eine spielstarke Mannschaft, hat gern den Ball. Haben wir gepresst, zu Fehlern gezwungen. Das Ding am Ende gewonnen.
Ich glaube, die presst jede Woche. Ne? Die haben 3 Punkte und sind Letzter.
Ja, aber eigentlich spielstark. Hast du
vollkommen recht, war nur ein Joke. Also und dann ist halt, ich habe die Hoffnung, ne, dass wir da jetzt tatsächlich mal so eine Balance haben, wo wir uns wirklich auch mit dem Spielermaterial, was wir haben, auf die Gegner einstellen können. Und da bin ich tatsächlich echt mal gespannt, was Muslic gegen Hannover aufruft, ob ein Pressing oder ob wir das Spiel bestimmen sollen. Ich gehe davon aus, auswärts, lass Hannover das Spiel machen und wir versuchen irgendwo.
Ich sag mal so, wenn du einen Punkt mitnimmst aus Hannover,
zu pressen und zu kontern.
Da wird, glaube ich, auch keiner von uns sagen, nimm wir nicht.
Deswegen, ich bin froh, dass wir jetzt die Länderspielpause haben nach dem Spiel. Genug Zeit, um uns auf das Spiel einzustellen. Und dementsprechend würde ich einfach mal sagen, schauen wir mal, was jetzt so die nächsten Wochen passiert. Der eine oder andere wird wahrscheinlich von der Verletzung wiederkommen. Der eine oder andere wird wahrscheinlich auch das ein oder andere Wehwehchen haben und kann sich ausruhen. Und dementsprechend tut uns das, glaube ich, gut, um nach Hannover zu fahren. Und am Ende des Tages bist du eh immer schlauer.
Ja, in dem Sinne, rein in die Rinne. Nein.
Haben wir das Ding durch für heute? Ja, in dem Sinne sind wir, glaube ich, durch. Habt ihr noch was auf der Leber?
Nee, wie gesagt, wir haben gerade extrem, extrem Ruhe in dem Ganzen, weil uns gut zu Gesicht steht und wir müssen ja nicht irgendwelche Themen wie andere künstlich ausdehnen.
Richtig.
Um wieder für irgendwelche Furore zu sorgen. Also ich glaube, wir sind da tatsächlich durch. Kurze, knackige Folge heute, Pascal.
Ja, ich denke, für Furore sorgt Schalke 04 gerade, für alle, die dem Verein irgendwie die Treue halten oder die Sympathie für den Verein haben. Dementsprechend würde ich einfach mal sagen,
ich darf meinen Abschlusssatz einwerfen. Folgt uns auf Social Media, auf diversen Medien, schaut uns unsere Webseite an, hört den Podcast, die alten und die neuen Folgen. Ja, und wir freuen uns, dass ihr wieder mal so zahlreich zuhören werdet. Glück auf.
Glück auf.
Bye bye, Butterfly.